Das echte Wahre, aus dem die Lehre bestehen soll, erscheint im Buchstabensinn des Wortes allein denen, die vom Herrn erleuchtet werden. Die Erleuchtung kommt allein vom Herrn. Sie wird ausschließlich denen zuteil, die die Wahrheiten lieben, weil sie wahr sind und die sie im Leben verwirklichen. Die Erleuchtung kommt deshalb allein vom Herrn, weil das Wort von ihm stammt und er folglich darin ist. Wenn ausschließlich jene erleuchtet werden, die die Wahrheiten lieben, weil sie wahr sind und die bereit sind, sie im Leben zu verwirklichen, so ist der Grund der, dass diese Menschen im Herrn sind und der Herr seinerseits in ihnen ist, denn der Herr ist die Wahrheit selbst. Wirklich geliebt wird aber der Herr nur dann, wenn man nach seinen göttlichen Wahrheiten lebt, das heißt, wenn man sie anwendet, entsprechend den Worten bei Johannes: An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ihr in mir seid und dass ich in euch bin. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und ich will ihn lieben und will mich ihm offenbaren. Und ich will zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Johannes 14. Diese Menschen sind es, die beim Lesen des Wortes erleuchtet werden und für die es infolgedessen klar und durchsichtig ist. Das Gegenteil geschieht bei denen, die das Wort aus dem Blickwinkel der Lehre einer falschen Religion herauslesen. Noch ärger steht es mit denen, die solch eine Lehre aus dem Wort beweisen wollen und dabei nur ihren eigenen Ehrgeiz und ihr Streben nach irdischen Gütern zu befriedigen trachten. Bei Menschen dieser Art liegen die Wahrheiten des Wortes verhüllt wie im Schatten der Nacht. Und nur das Falsche liegt offen da wie im hellen Tageslicht. Sie lesen die Wahrheiten, aber sie sehen sie nicht. Und sobald sie deren Schatten wahrnehmen, trachten sie danach, sie zu verfälschen. Diese sind es, von denen der Herr sagt: Sie haben Augen und sehen nicht, Ohren und verstehen nicht. Matthäus 13. Daher ist ihr Licht in den geistigen, zur Kirche gehörenden Dingen rein natürlicher Art. Und ihr geistiges Wahrnehmungsvermögen ist nicht besser als das eines Menschen, der morgens im Bett beim Erwachen Gespenster sieht. Oder wie das eines Nachtwandlers, der zu wachen meint, während er doch in Wirklichkeit schläft. Es wurde mir gewährt, mit vielen Verstorbenen zu reden, die geglaubt hatten, sie würden dermaleinst im Himmel wie Sterne leuchten, weil sie das Wort heilig gehalten und oft gelesen, ja darüber hinaus viele Stellen daraus zusammengestellt hätten, um die einzelnen Dogmen ihres Glaubens zu begründen. Als Gelehrte hatten sie daher hohes Ansehen genossen und geglaubt, sie würden dermaleinst wie Michael oder Raphael werden. Viele von ihnen wurden einer Prüfung unterzogen, um festzustellen, welche Liebe sie dazu bewogen hatte, sich mit dem Wort zu beschäftigen. Dabei stellte sich dann heraus, dass es bei einigen von ihnen die Liebe zu sich selbst war. Sie wollten als Führer der Kirche verehrt werden. Bei anderen aber die Liebe zur Welt. Sie wollten auf diese Weise reich werden. Als man die Prüfung fortsetzte und auf ihre Kenntnisse aus dem Wort ausdehnte, zeigte es sich, dass sie überhaupt nichts von den echten Wahrheiten wussten. Ihre Kenntnisse sich vielmehr allein auf das erstreckten, was man als verfälschtes Wahres bezeichnen könnte und was an sich verfaultes Falsches ist, da es im Himmel einen üblen Geruch verbreitet. Ihnen wurde gesagt, dies sei das Ergebnis davon, dass sie beim Lesen des Wortes an sich selbst und an die Welt, nicht aber an das Wahre des Glaubens gedacht hätten. Wo dies der Fall sei, da hänge das Gemüt beim Lesen des Wortes an den Dingen des Selbst und der Welt. Und der Mensch denke daher fortwährend aus seinem eigenen heraus. Das eigene des Menschen aber ist hinsichtlich aller Dinge, die den Himmel und die Kirche betreffen, in Finsternis. In einem derartigen Zustand kann der Herr den Menschen nicht in die Höhe führen und ihn nicht in das Licht des Himmels erheben. Folglich kann auch der Mensch vom Herrn keinerlei Einfluss durch den Himmel empfangen. Ich habe gesehen, wie solche Menschen in den Himmel erhoben, aber sogleich wieder hinabgestoßen wurden, als sich herausstellte, dass sie aller Wahrheit ermangelten. Dennoch aber ließen sie nicht ab von ihrem Dünkel, dass sie den Himmel verdient hätten. Anders war das Schicksal derer, die bei ihrem Studium des Wortes vom Verlangen beseelt waren, die Wahrheit zu erkennen, allein weil sie wahr ist und den Bedürfnissen des Lebens, nicht allein ihres eigenen, sondern auch des Lebens ihres Nächsten, dient. Ich sah, dass diese Menschen in den Himmel und zugleich in das Licht erhoben wurden, in dem dort das göttliche Wahre ist, und dass sie so in die Weisheit und das Glück der Engel des Himmels eintraten. Durch den Buchstabensinn des Wortes wird eine Verbindung mit dem Herrn und eine Zusammengesellung mit den Engeln bewirkt. An sich wird die Verbindung mit dem Herrn durch das Wort bewirkt, und zwar, weil er selbst das Wort ist. Das heißt, das göttliche Wahre und Gute darin. Durch den Buchstabensinn aber wird diese Verbindung verwirklicht, weil in diesem Sinne das Wort in seiner Fülle, seinem Heiligtum und seiner Macht ist, wie dies oben im entsprechenden Abschnitt dargelegt wurde. Dem Menschen wird diese Verbindung nicht bewusst, vielmehr vollzieht sie sich im Verborgenen, und zwar in der Neigung zum Wahren und im Innewerden des Wahren. Ferner wird durch den Buchstabensinn auch eine Zusammengesellung mit den Engeln bewirkt, weil dieser Sinn den geistigen und himmlischen Sinn enthält. Diese beiden Sinne sind den Engeln angemessen und entwickeln sich aus dem natürlichen Sinn des Wortes, sofern ein Mensch darin liest, der das Wort heilig hält. Die Entwicklung erfolgt augenblicklich, dementsprechend auch die Zusammengesellung. Durch vielfache Erfahrung wurde mir ganz klar, dass der geistige Sinn des Wortes den geistigen Engeln und der himmlische Sinn den himmlischen Engeln zugeordnet ist. Während ich mich mit dem Buchstabensinn des Wortes beschäftigte, durfte ich wahrnehmen, wie dadurch bald mit dieser, bald mit jener Gesellschaft in den Himmeln eine Gemeinschaft angeknüpft wurde. Was ich nach dem natürlichen Sinn verstand, das verstanden die geistigen Engel nach dem geistigen und die himmlischen Engel nach dem himmlischen Sinn, und zwar augenblicklich. Es gibt jedoch auch Geister, sie halten sich unterhalb der Himmel auf, die diese Gemeinschaft auf folgende Weise missbrauchen. Sie rezitieren einige Stellen aus dem Buchstabensinn des Wortes und achten dabei darauf, mit welcher Gesellschaft dadurch eine Gemeinschaft bewirkt wird. Und diese merken sie sich dann. Hier steht eine Einfügung, offenbar, um sich auf diese Weise den Zugang zum Himmel zu erschleichen oder um Verwirrung zu stiften. Ich habe dies oft gesehen und gehört. So wurde mir durch lebendige Erfahrung die Erkenntnis zuteil, dass das Wort nach seinem Buchstabensinn das göttliche Mittel der Verbindung mit dem Herrn ist und der Zusammenstellung mit den Engeln des Himmels ist. Einige Beispiele sollen zeigen, wie die geistigen und himmlischen Engel den ihnen angemessenen Sinn inne werden, während der Mensch das Wort in seinem natürlichen Sinn liest. Dazu wollen wir 4 von den 10 Geboten heranziehen, und zwar zunächst das 5. Gebot: Du sollst nicht töten. Der Mensch versteht darunter nicht nur, dass man nicht töten, sondern auch, dass man keine Hass- und Rachegefühle hegen soll, die schließlich zum Totschlag führen. Der geistige Engel versteht unter dem Töten Handeln wie ein Teufel und die Seele eines Menschen töten. Während der himmlische Engel das Gebot so versteht, dass man den Herrn und das Wort nicht hassen solle. Das 6. Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen. Der Mensch versteht darunter, dass man nicht huren, nicht Unzucht treiben, nichts Schlüpfriges reden und unreines Denken soll. dem geistigen Engel, bedeuten diese Worte, dass man das Gute des Wortes nicht schänden und seine Wahrheiten nicht verfälschen darf. Der himmlische Engel aber versteht unter dem Ehebruch die Leugnung des Göttlichen des Herrn und die Entweihung des Wortes. Das siebente Gebot: Du sollst nicht stehlen. Der Mensch versteht darunter, dass man keinen Diebstahl begehen, dass man nicht betrügen und dem Nächsten unter irgendeinem Vorwand seine Güter nehmen dürfe. Der geistige Engel fasst das Wort so auf, dass man sich hüten solle, mittels des Falschen und Bösen andere Menschen der Wahrheiten und des Guten zu berauben. Der himmlische Engel aber versteht unter Stehlen, sich selbst zurechnen, was des Herrn ist, sein Verdienst und seine Gerechtigkeit auf sich selbst übertragen. Das achte Gebot: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Der Mensch versteht darunter, dass man nicht lügen und jemanden schlecht machen. Der geistige Engel, dass man nicht sagen und jemanden überreden darf, dass etwas Falsches war und etwas Böses gut sei. Und umgekehrt. Dem himmlischen Engel aber bedeuten diese Worte, dass man den Herrn und das Wort nicht lästern soll. Diese Beispiele zeigen, wie das Geistige und Himmlische aus dem natürlichen Sinn des Wortes, in dem es enthalten ist, herausgezogen und entwickelt wird. Und merkwürdigerweise ziehen die Engel das ihnen Angemessene heraus, ohne dass ihnen bewusst wäre, was der Mensch denkt. Dennoch bilden die Gedanken der Menschen und Engel mittels der Entsprechungen eine Einheit, ebenso wie Endzweck, Ursache und Wirkung. Tatsächlich sind auch die Endzwecke im Himmlischen, die Ursachen im Geistigen und die Wirkungen im natürlichen Reich. Auf diese Weise also geschieht die Zusammengesellung der Menschen mit den Engeln durch das Wort. Wenn nun der geistige Engel aus dem Buchstabensinn des Wortes die geistigen Bedeutungen herauszieht bzw. hervorruft, der himmlische Engel aber die himmlischen Bedeutungen, so deshalb, weil diese mit ihrer Natur übereinstimmen und gleichen Wesens sind. Dies lässt sich durch Beispiele aus der Natur erläutern. Zunächst ein Beispiel aus dem Tierreich. Wenn die Speisen zum Milchsaft verdaut sind, so ziehen die Gefäße daraus ihr Blut, die Nervenfasern ihre Säfte und die Substanzen, die den Ursprung dieser Fasern darstellen, ihren Geist. Ein Beispiel aus dem Pflanzenreich. Der Baum samt Stamm, Zweigen, Blättern und Früchten erhebt sich über seiner Wurzel und durch diese entzieht er dem Boden die Säfte. Die gröberen für den Stamm, die Zweige und Blätter, die reinen für das Fleisch der Früchte und die allerreinsten für den Samen innerhalb der Früchte. Das Wort ist im Buchstaben wie ein Schmuckkästchen, in dem kostbare Steine, Perlen und Diademe schön geordnet bereitlegen. Wenn nun der Mensch das Wort heilig hält und es mit der Absicht liest, es in seinem Leben anzuwenden, so kann man ihn hinsichtlich seiner Gedanken mit jemandem vergleichen, der ein solches Kästchen aus seiner Hand gen Himmel emporsendet, wobei es sich dann im Aufstieg öffnet und seinen kostbaren Inhalt unter die Engel verstreut, die sich bei dessen Anblick aufs Innigste ergötzen und deren Ergötzen sich wiederum den Menschen mitteilt, sodass eine Zusammengesellung und ein Austausch der Wahrnehmungen entsteht. Zum Zwecke dieser Zusammengesellung mit den Engeln und gleichzeitig der Verbindung mit dem Herrn wurde das heilige Abendmahl eingesetzt, bei dem das Brot im Himmel zum göttlich Guten und der Wein zum göttlich Wahren wird, beides vom Herrn. Eine derartige Entsprechung besteht von der Schöpfung an, und zwar zu dem Zweck, dass der Engelshimmel und die Kirche auf Erden sowie im Allgemeinen die geistige und die natürliche Welt eine Einheit bilden und der Herr sich mit beiden zugleich verbinden möge. Ein weiterer Grund, weshalb durch den natürlichen oder buchstäblichen Sinn des Wortes eine Zusammengesellung des Menschen mit den Engeln bewirkt wird, besteht darin, dass jeder Mensch von der Schöpfung her des Lebens in sich hat. Einen himmlischen, einen geistigen und einen natürlichen. Solange er in der Welt ist, bewegt sich jedoch sein Leben im natürlichen Grad und er vermag nur insoweit auch in den engelhaften geistigen Grad zu gelangen, als er in den reinen Wahrheiten ist und insoweit schließlich auch in den himmlischen, als er ein Leben nach diesen Wahrheiten führt. Den eigentlich geistigen und himmlischen Zustand aber erreicht er dennoch nicht, eher als nach dem Tode, da diese beiden Grade bis dahin in seinen natürlichen Vorstellungen eingeschlossen und verborgen bleiben. Wenn daher im Tode das Natürliche abgelegt wird, so bleibt das Geistige und Himmlische allein übrig und die Vorstellungen seines Denkens haben nur darin ihren Ursprung. Damit steht nun fest, dass im Wort allein Geist und Leben ist, wie der Herr selbst sagt. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Johannes 6. Das Wasser, das ich euch geben werde, wird eine Quelle von Wasser werden, das ins ewige Leben quillt. Johannes 4. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Matthäus 4. Und wirket Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, die des Menschen Sohn euch geben wird. Johannes 6.